Sucht ist eine vielschichtige Krankheit. Sie kann jeden treffen. Das Anton-Proksch-Institut, eine der führenden Suchtkliniken Europas, behandelt Abhängigkeitserkrankungen nicht nur. Wir reden auch darüber. Hier ist Rede Sucht, der Podcast des Anton-Proksch-Instituts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Redesucht, der Podcast des Anton-Proksch-Instituts. Heute zu Gast, besser gesagt sind wir heute zu Gast, bei Ewald Lochner, dem Geschäftsführer der Sucht- und Drogenkoordination Wien, gemeinnützige GmbH, kaufmännischer Leiter des PSD Wien, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien. Lieber Ewald, herzlich willkommen.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Du bist wahrscheinlich einer der vielbeschäftigsten und engagiertesten Menschen hier in Wien. Ich habe bei meinen Vorbereitungen und Recherchen gesehen, du hast Public Management und Politikwissenschaften studiert und bist seit 2022 auch stellvertretender Bezirksvorsteher in Wien-Penzing. Wir sind heute hier in der LaSalle-Straße im 5. Stock, schauen hier über den Praterstern und über den Prater. Und ich habe eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden festgestellt. Du bist auch 1972 geboren.
Das muss ein Irrtum sein.
Und in den Archiven wird dieses Jahr immer wieder als Umbruchjahr gesehen. Damals hat zum Beispiel Richard Nixon einen Besuch in Salzburg absolviert. Es gab Aufstände gegen den deutschen Schulmädchenreport. Das ist so eine Aufklärungsdoku, die es im Kino gegeben hat. Ein Kussverbot für mehr Anstand wurde 1972 diskutiert. Und die Verbreitung des Minirocks sorgte damals für einen heftigen Diskurs über Anstand und Moral. Politisch gesehen war es so, dass Bruno Kreisky damals die Alleinregierung hatte, der Sozialdemokraten. Und genau in dieser Zeit startete die Drogenbehandlung in Österreich am Anton-Proksch-Institut. Anlass unseres Gesprächs ist auch das Symposium des Anton-Proksch-Instituts am 9. und 10. November mit dem Titel 50 plus 1 Jahre Behandlung der Drogenabhängigen in Österreich. Damals war es so, dass sich immer mehr Drogenabhängige immer wieder eingefunden haben im damals Genesungsheim Karlsburg, auch so ein Antiquariatbegriff. Damals unter Cornelius Crispin Exner gab es diese ambulante Behandlung und dann später 1972 auch die ersten Behandlungen drogenabhängiger Personen. Seitdem hat sich eigentlich relativ viel getan. Wenn du zurückblickst, welche Milestones sind dir in Erinnerung geblieben bzw. sind für dich wichtig?
Ja, wenn wir so weit zurückblicken wollen, dann würde ich sagen, in erster Linie die Gesetzesnovellierungen, die es rund um diesen Zeitraum gegeben hat. Ja, also das Thema Therapie statt Strafe ist sicher einer der größten Meilensteine im Rahmen der Drogenpolitik. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, auch Drogenpolitik ist Politik. Das heißt, es ist immer eine Entscheidung, wie möchte ich Dinge haben. Es ist immer bei Politik sollte es immer darum gehen, Dinge zu verbessern. Und in dem Fall ist es gelungen. Es ist damals gelungen, weil das Einführen dieser Möglichkeit, Therapie statt Strafe zu machen, und das sind zwar mit Rahmenbedingungen, aber in unterschiedlichsten Ausprägungen, ist sicher ein ganz wesentlicher Beitrag gewesen, um suchtkranke Menschen weniger zu stigmatisieren. Ich traue mich nicht sagen, zu entstigmatisieren, aber weniger zu stigmatisieren und vor allem auch zu unterscheiden zum ersten Mal zwischen Konsumentinnen oder reinen Konsumentinnen und jenen, die auch die Sachen oder Substanzen verkaufen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, der in dem Fall zu sagen ist. Grundsätzlich die ganze End-60er oder 60er Jahre Stimmung in der Gesellschaft, wo man halt sehr groß mit dem Zeigefinger aufgetreten ist, hat sich natürlich auch bei Menschen mit einer Suchterkrankung niedergeschlagen. Und das Positive ist einfach, dass man sich als Politik damals entschieden hat, das nicht mehr so zu sehen oder zumindest nicht in dem Ausmaß zu sehen. Das ist sicher einer der größten Schritte, die es möglich war, dann zumindest in den 70er und in den 80er Jahren auch in dem ganzen Bereich ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, ja? Und in Österreich einfach auch einen anderen Weg zu gehen, ja? Den man betrifft. Das haben ja andere europäische Staaten, haben das erst viel später gemacht, ja, als das bei uns dann das Thema war. Ich glaube, dass einer der nächsten Meilensteine dann sicher 1999 war oder die Jahre davor, so in den 90er Jahren, nämlich aus zwei Gründen. Erstens man hat dann auch gesehen, dass Gemeinden, Kommunen, die größer sind oder Städte, so wie damals schon Wien eine Großstadt war, einfach eine Sucht- und Drogenpolitik als Querschnittsmaterie betrachten müssen und dementsprechend auch Grundlagen dafür brauchen. Wien hat dann 1999 das erste Sucht- und Drogenkonzept, in dem Fall hieß es noch nur das Drogenkonzept, ja, von 1999, verabschiedet. Auch damals ein Meilenstein, ja, mit dem Säulenmodell zu sagen, gut, wir gehen einmal grundsätzlich davon aus, dass Menschen, die suchtkrank sind, krank sind und dass sie behandelt gehören. Das ist einmal der erste Ansatz, den wir haben. Ich denke, das ist einer der Kernpunkte von der Drogenstrategie oder des Drogenkonzepts von 1999 und alles, was damit einhergegangen ist. Natürlich haben uns aber die 90er Jahre auch vor neue Herausforderungen gestellt in der Drogenpolitik. Einerseits, dass doch sehr viel Konsum auf der Straße war. Also wir erinnern uns alle an den Karlsplatz, wo wirklich relativ viel konsumiert worden ist, aber auch verkauft worden ist. Aber auch, es haben sich neue Richtungen entwickelt in den 90er Jahren. Es haben sich Richtungen entwickelt, wie das eben auf ganz großen Veranstaltungen oder Raves, wie die damals hießen, einfach sehr viele neue Substanzen konsumiert wurden, von denen keiner, nämlich niemand, nicht einmal Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, Ahnung hatte, wie die auf die Menschen wirken. Und leider kam es da auch zu vielen Todesfällen. Die Stadt hat damals schon wieder darauf sehr innovativ reagiert, indem sie einfach Check-It gegründet hat und gesagt hat, okay, wir versuchen gemeinsam mit der MedUni Wien direkt dort vor Ort einen niederschwelligen Zugang zu Sucht und Drogen beziehungsweise eine sehr sinnvolle Harm-Reduction-Maßnahme zu machen, nämlich wir lassen, je nachdem, welche Substanz das auch immer ist, wird die dort getestet und binnen kürzester Zeit bekommt man ein Ergebnis, was da drinnen ist und weiß das dann auch. Und daher arbeiten wir auch schon damals, hat man schon an der Risikokompetenz gearbeitet, hat sich bis heute nicht großartig verändert. Das waren so sicher ganz große Meilensteine, die dann passiert sind. Ja. Die Stadt hat sich dann auch wieder entschieden, nachdem ja 1999 circa ist dann auch eine eigene Einheit dafür geschaffen worden, nämlich, das weiß man vielleicht nicht, aber es ist der FSW, war die Einheit, die eigentlich der Frohsoziales Wien, ist damals von Peter Hacker gegründet worden für die Bearbeitung der Sucht- und Drogenthematik in Wien. Peter Hacker war ja auch erster Drogenkoordinator der Stadt und erst im Laufe der Zeit hat sich dann eben der FSW herausgebildet zu dem, was er heute ist, nämlich die größte soziale Einrichtung, die wir haben, der größte Fördergeber der Stadt, hauptsächlich im Bereich Pflege, Behindertenhilfe, was auch immer. Das hat es dann, glaube ich, auch notwendig gemacht, dass der Suchtbereich ist dann 2006 ausgegliedert worden und ist dann eben von dem FSW, der sich ja immer weniger mit Krankenbehandlung im eigentlichen Sinn beschäftigt hat, hin zum BSD gekommen, zu den psychosozialen Diensten in Wien und ist dort eben als Tochterfirma etabliert worden. War auch schon so eine Vorweichenstellung in die Richtung, das ist halt Krankenbehandlung und dort gehört es auch hin und das soll es auch weiter so sein. Also ich glaube, das war auch so implizit eine Mitwirkung bei dem Ganzen. Ja, und dann hat es halt die unterschiedlichen Steps gegeben im Laufe der Zeit. Ja. Also ab 2006 ist schon das System neu entwickelt worden. Man hat irgendwie 2011 hat man begonnen, in Wien ein einheitliches Dokumentationssystem für den Bereich aufzustellen. Ich bin seit 2007 in dem Bereich, das heißt, war ich schon beteiligt, was das einheitliche Dokumentationssystem betrifft, auf der einen Seite. Parallel dazu hat man die Fördersysteme gänzlich umgestellt. Ja. Man ist weggegangen von diesen großen Förderungen, die jährlich ausgeschüttet werden, hin zu Subjektförderungen, wo es tatsächlich darum geht, dass die Betroffenen ganz bestimmten Maßnahmenplan bekommen, das heißt unterschiedliche Möglichkeiten einfach der Behandlung und dass die dann aber auch im Pulk sozusagen von der Stadt für die betroffene Person übernommen werden. Sicher auch ein ganz wesentlicher Punkt. Übrigens, das einheitliche Dokumentationssystem hilft uns jetzt gerade massiv, weil damit liefert sozusagen wir als verantwortliche Stelle in der Stadt für alle Einrichtungen, die es in Wien gibt, in dem Bereich sind, die Daten, wo gibt es eine Dokumentationsverpflichtung an den Bund, liefern wir das da ab. Der Bund stellt gerade das um, dass grundsätzlich er nur mehr das landesweit haben möchte. Wir haben das schon seit 2012 gemacht. Ja. Also wir haben da einen bestimmten Vorsprung einfach auch anderer Bundesländer gegenüber. Was sind jetzt weitere Herausforderungen, die dann gekommen sind? Man hat immer mehr gemerkt, dass bereits Ende der 70er Jahre dieses Auseinanderdriften der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und das Behandeln von Menschen mit einer Suchterkrankung, wiewohl auch damals schon Sucht ein Teil der psychischen Erkrankungen war im Diagnosekodex, einfach dieses Auseinanderdriften, das muss man jetzt wieder zusammenführen. Das ist auch etwas, was eher in Wien ein bisschen oder in Österreich ein bisschen eine Tradition hat. Schaut man in andere deutschsprachige Länder oder auch in andere europäische Länder, hat das gar nicht so eine, also hat das gar keine so eine Tradition. Ja. Also es ist in Berlin relativ üblich, beispielsweise in den Kliniken, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen, die ausschließlich eine Suchterkrankung haben, dort auf den Kliniken liegen. By the way, die Komorbiditäten, sowohl in dem einen Fall wie auch in dem anderen Fall der jeweils Gegenteiligen, wird halt auch immer höher. Das heißt, es macht auch Sinn, das gemeinsam zu denken und gemeinsam zu behandeln. Es wird einen Bereich geben, der meines Dafürhaltens wahrscheinlich in nächster Zeit sehr wohl immer getrennt sein wird, und das ist die niederschwellige Sucht- und Drogenarbeit. Also das sind Einrichtungen, die im Bereich Spritzentausch, also nicht Spritzentausch, sondern eher im Bereich Tageszentren sind, auch Ambulanzen, die ganz einfach und niederschwellig zugänglich sind, natürlich dort auch Angebote wie Spritzentausch etc. Und warum sage ich den Spritzentausch so explizit? Weil das wird jetzt ein Angebot sein, wo wir wieder sagen, okay, das ist zwar ein niederschwelliges Angebot, das wollen wir aber, dass das überall angeboten wird. Wir wollen einfach, dass jede Einrichtung, die in Wien suchtkranke Menschen behandelt, auch einen Spritzentausch anbietet. Ja. Nevertheless haben wir halt schon ein Thema mit immer mehr unterschiedlichen Substanzen, die einfach am Markt sind. Wir wollen nicht unterschätzen, dass es seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hat sich begonnen, so das Darknet zu entwickeln. Also gemeinsam mit dem Internet hat sich auch das Darknet entwickelt und dass damit die Bezugsquelle für viele Substanzen einfach eine andere geworden ist. Manche sagen eine leichtere, es ist jedenfalls eine andere Bezugsquelle geworden. Da bieten wir in Wien einfach jetzt sukzessive an und werden das auch weiter ausbauen, dass Drug-Checking eben nicht nur auf Veranstaltungen möglich ist, sondern dass das eben auch möglich ist, wenn man das in einer Apotheke abgibt oder wenn man das bei Check-It in der Homebase abgibt. Weil das halt auch entscheidend ist, hat sich auch verlagert. Die großen Feste mit 1.000, 2.000 Besucherinnen gibt es nicht mehr so. Es zieht sich alles eher in den kleineren Bereich zurück und es zieht sich vieles auch in den privaten Bereich zurück. Das ist ein großes Problem.
Das macht es sehr schwierig.
Das macht es sehr schwierig. Und wir wissen einfach auch, dass ein Großteil der Drogentoten in dem Bereich dann versterben. Das heißt, man muss einfach schauen, dass man dort an die Zielgruppen ein bisschen besser herankommt und sich die Zielgruppen besser anschaut.
Mhm. Ja, du hast schon vorhin einen Begriff genannt, nämlich sozusagen den der psychosozialen Versorgung. Welche Rolle spielt hier die multiprofessionelle Beratung, Betreuung, Behandlung so aus deiner Sicht? Ich glaube, das ist ja auch etwas, was du sehr propagiert hast von Anfang an.
Hm? Naja, es ist was man im Suchtbereich relativ schnell lernt, im Unterschied zur restlichen Medizin. Das finde ich, das hat der Suchtbereich wirklich fast allen Fächern massiv voraus. Nämlich, dass man von Anfang an kommt, natürlich auch der Suchtbereich hat sich eher aus der Sozialarbeit heraus entwickelt und ist dann erst medizinischer worden. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das so ist. Aber da kann man viel lernen. Was heißt das? Man kann einfach lernen, dass die unterschiedlichen Professionen, seien es jetzt Ärztinnen, Ärzte, seien es Psychologinnen und Psychologen, aber eben auch Sozialarbeit oder gerade im Jugendbereich auch Sozialpädagogik, Ergotherapie, all das, dass die wirksamste und damit die effektivste Behandlung einfach jene ist, wenn die multiprofessionell ist, wenn unterschiedliche Berufsgruppen genau das tun, was sie tun können und tun sollen. Das ist einmal erstens für die Patientinnen das Beste. Ja? Und das möglichst auch unter einem Dach. Das heißt nicht, dass jetzt der Patient, die Patientin zuerst zum Arzt, zur Ärztin geht, dann woanders hingehen muss, um dort eine Ergotherapie zu kriegen, sondern möglichst unter einem Dach, weil damit natürlich auch die Compliance, wie wir so im Gesundheitsmanagement sagen, eine viel höhere ist. Wichtig ist auch, und das ist dann schön zu sehen, dass in der Sozialpsychiatrie per se war diese Multiprofessionalität auch schon lange. Ja. Also im psychosozialen Dienst, in unseren Ambulatorien, die wir haben, ist eben auch Multiprofessionalität eben das Thema, wie behandelt wird. Jetzt kommen wir auch in eine Situation, man muss ja auch immer schauen, dass man ausreichend Personal hat, damit man Menschen gut versorgen kann. Und das ist halt schon in den Fächern, wo das alles ganz zugespitzt ist, auf ganz bestimmte Gruppen an Berufen oder Berufsgruppen eben, ist das viel schwieriger, da die Versorgung so aufrechtzuerhalten wie in dem Bereich der Multiprofessionalität. Also ein Beispiel jetzt, wir machen Home Treatment für Kinder und Jugendliche, die so schwer psychisch krank sind, dass sie eigentlich einen stationären Aufenthalt brauchen würden, behandeln diese Kinder aber zu Hause. Wie funktioniert das? Das funktioniert, dass 4, manchmal 5-mal die Woche unterschiedlichste Berufsgruppen, schon auch Arzt, Ärztin, aber eben auch Ergotherapie, Sozialpädagogik etc. zu den Kindern und Jugendlichen nach Hause fahren, um dort eben die Kinder und Jugendlichen zu behandeln. Jetzt ist das nicht für alle möglich, das ist logisch, weil da muss natürlich das Ressourcensystem, das hinter diesen Kindern und Jugendlichen steht, muss erstens gut sein und zweitens nicht Ursache für eine mögliche Erkrankung sein oder für die Erkrankung sein, sonst funktioniert das nicht. Aber auch da sehen wir, dass die Multiprofessionalität einfach mehr Wirksamkeit erzielt, aber eben auch die Personalengpässe besser verteilt und besser lösen kann. Ja? Also wir haben bessere Antworten drauf. Ist natürlich auch, muss man sagen, in den Fächern, für die wir verantwortlich sind, ein bisschen leichter, wenn du in der Chirurgie bist. Also gibt es halt irgendwie den Chirurgen, die Chirurgin, den Anästhesisten, die Anästhesistin und dann gibt es noch die Pflege, die dafür notwendig ist. Aber das ist schon sehr eingeschränkt. Ja. Mhm. Also da kann man solche Sachen nicht fallen. Aber es gibt sicher auch andere Fächer, wo das möglich ist. Ja.
Ich habe mir die Ö3-Jugendstudie ein bisschen angesehen. Da habe ich festgestellt, dass 25% der Jugendlichen angegeben haben, dass es ihnen psychisch schlecht geht. Weitere 4% sehr schlecht. Wie siehst du das? Ist das etwas, was pandemiebedingt ist? Ist das etwas, was jetzt aufgepoppt ist? Spielt da Krieg und andere Belastungsfaktoren eine Rolle?
Also wir wissen von der sogenannten Mehrheitsstudie, die ist 2017, 2018 gemacht worden, dass dort damals schon 25% der Kinder und Jugendlichen gesagt haben, dass sie sich psychisch belastet fühlen. Ist dann die Pandemie gekommen und das ist ein Thema sicher, das gerade eine bestimmte Generation sehr erwischt hat, weil für die einfach gewisse Dinge, die man nur einmal in seinem Leben erlebt, nicht erlebbar waren, weil eben geschlossen war. Ich denke, das ist etwas, womit wir uns als Gesellschaft massiv auseinandersetzen werden müssen, weil das eine Generation ist, die wahrscheinlich auch sagen wird, okay, da habe ich was verloren. Das ist vielleicht keine ganze Generation, es ist eine Alterskohorte, aber da habe ich was verloren. Mit dem muss man sich auseinandersetzen. Man muss sich sicher auch auseinandersetzen, dass die multiplen Krisen ja nicht bei der Pandemie ändern, sondern wir sind konfrontiert, und das betrifft die Kinder und Jugendlichen ganz genauso wie die Erwachsenen, dass einfach die Inflation so extrem hoch ist, dass die Lebenserhaltungskosten so massiv gestiegen sind, dass sich das die untere Einkommenshälfte mittlerweile wirklich schon schwer tut. Das untere Einkommensdrittel hat die größte Sorge. Wir haben in Wien eine Studie, die wir einmal im Jahr machen. Die größte Sorge des unteren Einkommensdrittels ist, dass genug Essen am Tisch steht. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja. Also, und das wirkt sich natürlich auf die Kinder und auf die Jugendlichen auf. Die sind einfach belasteter. Ja.
Also das heißt, die spüren auch diese existenzielle Bedrohung wirklich fast täglich.
Genau. Ja. Und das einerseits täglich beim Essen, dann, wenn man sich anschaut, was passiert da gerade irgendwie medial, wenn man sich das Kriegsgeschehen anschaut, natürlich in der Ukraine, aber jetzt letztlich auch in Israel, das sind alles Dinge, die Angst machen. Also wir reden hier sehr von sehr viel angstmachenden Faktoren und das wirkt sich auf die Psyche aus, von den Erwachsenen, aber halt auch von Kindern und Jugendlichen. Jetzt heißt das nicht, dass wenn jemand psychisch belastet ist, dass sofort sich daraus eine Krankheit entwickeln muss, aber worauf wir achten müssen, als diejenigen, die für die Versorgung verantwortlich sind, dass es da eben ausreichend Entlastung gibt. Ja. Und das wird so ein bisschen die Herausforderung sein der nächsten kommenden Jahre. Wir merken beispielsweise in der Sucht schon einen doch erheblichen Anstieg der Inanspruchnahme. Und zwar da eher im Alkoholbereich, nicht im illegalen Bereich, eher im Alkoholbereich. Der illegale Bereich ist relativ konstant, aber im Alkoholbereich merken wir seit 2020, 2021 jetzt sehr wohl einen Anstieg der Inanspruchnahme. Das heißt, es ist nicht wegzudiskutieren, dass Menschen einfach, auch um Angst zu bewältigen, einfach trinken. Das wussten wir schon vor der Pandemie, jetzt zeigt, oder vor dem multikrisenhaften Geschehen, das zeigt sich halt jetzt einmal mehr.
Das heißt, so im Sinne einer Selbstmedikation, dann der eine greift zum Alkohol, der andere halt zu irgendwelchen Substanzen, bis hin zu Verhaltenssüchten. Ja, du hast vorher schon ein bisschen auch besprochen, so diese es geht alles ins Darknet, es geht mehr in diesen privaten Bereich. Was mir da auch noch einfällt oder auffällt, ist, weil ich mich auch sehr stark jetzt damit beschäftige und jetzt auch gerade wieder auch gemerkt habe, dass das ein großes Thema ist. Wir haben auch durch die neuen Medien zunehmend mehr Jugendliche, die wirken teilweise so, als hätten sie ein ADHS. Das heißt, sie sind hyperaktiv, teilweise vordergründig, sie sind es nicht wirklich, aber durch das ständige Hantieren mit dem Handy und dem Medienkonsum, die können sich kaum konzentrieren. Und was ich feststelle, ist bei Kollegen, die mir wieder rückmelden, da schlagen relativ viele auch letztlich in der Behandlung auf, weil die Eltern sagen, mein Kind hat ADHS, jetzt lasse ich es diagnostizieren. In Wirklichkeit hat es aber gar kein ADHS, sondern ist einfach nur so mit den sozialen Medien exzessiv unterwegs, dass hier letztlich neuropsychologisch auch so ein hohes Aktivierungsniveau entsteht. Merkt ihr auch letztlich in der Sucht- und Drogenkoordination solche Phänomene und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
Nein, wir merken es eher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im Suchtbereich ist es so, dass die halt, dass gerade Jugendliche halt eher die das dann wirklich betrifft, einen massiven multiplen Konsum haben, der wirklich sehr gefährlich ist, weil er dann manchmal auch ganz massive Gesundheitsschäden bis hin zum Tod führen kann. Also das ist eine sehr kleine Gruppe, die das betrifft. Aber in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es schon merkbar. Da muss man einfach auch ein bisschen drauf achten, weg von der Selbstdiagnose. Mhm. Also wir haben heute erst wieder ein drittes Ambulatorium und es werden dann in den nächsten 2 Jahren noch einmal 2 dazukommen für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet. Genau deswegen, wo ein möglichst niederschwelliger Zugang gegeben ist, wo Eltern mit ihren Kindern oder auch Jugendliche alleine kommen können und möglichst schnell eine Abklärung erfahren, was denn das Problem sein könnte. Natürlich kann die Ursache von so einer Hyperaktivität, der Medienkonsum sein etc. Ja. Das ist aber in dem Moment, das muss ein Arzt, eine Ärztin anschauen. Mhm. Also ich bin da auch ganz klar, wir dürfen bei psychischen Erkrankungen, weder bei Kindern und Jugendlichen, aber auch nicht bei Erwachsenen, diesen einfachen Weg gehen, der uns da jetzt die ganze Zeit erzählt wird, naja, wenn es einem nicht gut geht, macht man ein bisschen Psychotherapie und dann wird das alles schon besser. Das ist erstens einmal falsch, zweitens einmal zutiefst stigmatisierend. Niemand, der grundsätzlich, wenn er einen Bluthochdruck hat, wird als erstes einmal sagen, na gut, jetzt habe ich einen Bluthochdruck und jetzt gehe ich aber nicht zum Arzt oder zur Ärztin, sondern jetzt gehe ich mal als erstes zur Diätassistentin oder so. Ja? Also das ist so ein bisschen, um einen Vergleich herzustellen. Noch einmal, wir sollten auch bei psychischen Erkrankungen dabei bleiben. Ein Arzt, eine Ärztin stellt eine Diagnose und basierend auf der Diagnose gibt es unterschiedliche Therapieformen. Eine Form davon kann die Psychotherapie sein. Mhm. Andere Formen sind genauso relevant. Und deswegen plädieren wir halt sehr stark, dass Eltern mit ihren Kindern oder Jugendlichen einfach kommen und sich mal abklären lassen und sich das anschauen lassen, was es ist. Wissentlich, dass das jetzt irgendwie der Bedarf ein steigender ist, ja, und wir halt natürlich erst sukzessive wachsen in dem Bereich. Aber ich denke, das ist schon ganz wichtig. Ein zweiter Faktor, glaube ich, ist bei den digitalen Medien, der ist wirklich entscheidend. Das ist das, wo wir halt immer hinten nachhinken. Das ist aber auch sowas, nämlich die tatsächliche Verherrlichung von bestimmten Dingen, die via Social Media verbreitet werden. Ja. Also wenn man sich anschaut, wie bestimmte Verhalten oder wie bestimmter Konsum auf TikTok verherrlicht werden kann und wenn es da kein Gegenkonzept gibt, das erklärt, das muss aber nicht so sein, das kann auch anders sein, dann wird das natürlich als bare Münze genommen oder zumindest weithin als Realität genommen. Und das ist wirklich ein Problem. Da versuchen wir jetzt eher mit Peer-Ansätzen hineinzukommen, um dort auch ein Gegenkonzept zu präsentieren. Ich bin mir aber sehr sicher, da sind wir am Ende der Fahnenstange, was die Problematik betrifft, noch nicht angekommen. Also das ist so, sobald sowas so kommerzialisiert wird, wie das jetzt gerade passiert, ist das natürlich immer ein Riesenproblem, wenn dort bestimmte Strömungen anfangen, Fuß zu fassen. Ja. Und da ist man halt als Politik oder als Verwaltung immer im Hintertreffen, weil man nur reagieren kann und nicht agieren. Ja.
Mhm. Okay, kommen wir jetzt vielleicht zurück zum Anton-Brocksch-Institut. Bei uns gibt es ja jetzt das STEPS, ein Angebot, das auch letztlich in dem Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Suchtbereich hineinfällt. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen Näheres dazu erzählen?
Naja, wir haben gesehen, dass es eine Zielgruppe gibt bei uns in Wien, die nicht in der Form versorgt ist, wie wir uns das wünschen würden, beziehungsweise wie das für die Betroffenen sinnvoll und wirksam ist. Nämlich, das ist die Zielgruppe, die einerseits doch eine erhebliche psychische Erkrankung hat und parallel dazu aber auch eine nicht unbekannte oder nicht zu vernachlässigenden Konsum, wenn nicht sogar schon eine Suchterkrankung entwickelt hat. Und für diese Zielgruppe ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt weder Platz auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen, weil man gesagt hat, dort ist Sucht nicht unbedingt das vordringlichste Thema, noch ist Platz gewesen dann im Bereich der Suchtbehandlung, die wir ja für Jugendliche haben, weil man gesagt hat, okay, da ist die psychiatrische Komorbidität einfach so hoch, dass wir das nicht bewältigen. Deswegen haben wir gemeinsam mit dem Anton-Brocksch-Institut versucht, an einem Konzept zu arbeiten und eben da ein Konzept zu haben, wo man von Anfang an anbietet, sowohl ambulante wie auch tagesklinische, wie aber eben auch stationäre Angebote für diese Zielgruppe. Ja. Das war mir auch sehr wichtig, dass man sagt, okay, wir sind uns sicher, dass das in Wien jetzt nicht eine Unmenge an Betroffenen sind, nur auch wenn es nicht viele sind, erstens einmal ist das Leid jedes Einzelnen, jeder Einzelnen da, aber zweitens, dass die Betroffenen aufgrund ihrer Erkrankung schon die Systeme ziemlich am Laufen halten und damit aber Ressourcen für andere einfach dort wegnehmen. Und das wollten wir mit diesem neu geschaffenen Angebot auch ein bisschen in den Griff kriegen und zu sagen, okay, dann müssen halt die Betroffenen möglichst dort behandelt werden, wo es für sie am besten ist. wir schauen uns das jetzt an, das wird sehr engmaschig evaluiert und wird mal weiter schauen, wie man damit umgeht. Ja.
Das heißt, das ist vor allem für die Zielgruppe, die sowohl psychiatrisch sehr, sehr auffällig ist und auf der anderen Seite aber diesen Suchtmitteln, das sind ja meistens auch Multisubstanzkonsum. Oder
genau.
So, ja. Du hast die vorher auch schon ein bisschen angesprochen, so die Veränderung auch der Substanzen. Was fällt dir als Drogenkoordinator hier auf? Was tut sich da in den letzten...
Es wird viel zu viel über Cannabis diskutiert und viel zu wenig über die Substanzen, die halt irgendwie auch bei den Jugendlichen zusätzlich genossen, also konsumiert werden. Ja? Also das ist sicher ein Thema. Es ist auch ein veralteter Diskurs, der sich gerade bei Jugendlichen total niederschlägt. Ja. Also dieses permanente Diskutieren, es gibt Einstiegsdrogen, ja. Dieses Diskutieren, es gibt harte und weiche Drogen. Ja. Das sind alles Diskurse, die hat man vielleicht noch 1990 führen können. Jetzt sind sie komplett deplatziert. Ja. Sondern es geht einfach um einen Konsum und es geht um eine meist individuell ausgeprägte Resilienz. Wie kann ich damit umgehen oder wie gehe ich nicht damit um? Ja. Und da ist die Substanz nicht ganz wegzustreichen. Aber wenn man nur nach der Substanz geht, dann ist Nikotin einfach eines der, wenn nicht das am süchtig machendsten oder die süchtig machendste Substanz, von der man sprechen kann. Und also das vermisse ich ein bisschen. Insgesamt ist der Bereich der sogenannten Drogen, und damit sind ja illegale Substanzen gemeint, ein Bereich, der sich gerade wieder ein bisschen verlagert und verschiebt. Wir haben schon eine eher zunehmende Problematik wieder im Bereich Heroin. Und zwar nicht so, wie wir das früher schon kannten, dass der Bereich intravenös konsumiert wird oder was auch immer, sondern eher geraucht wird. Das ist ein Trend, der sich in vielen europäischen Großstädten gerade wieder anfängt zu etablieren. In Berlin, in Hamburg, wir gehen jetzt gerade mit Hamburg eine sehr intensive Partnerschaft, was Sucht- und Drogenpolitik betrifft, ein, wo wir einfach gegenseitig uns austauschen und merken, was es ist. Das Problem jetzt bei diesem zunehmenden Konsum ist auch speziell bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dieses Heroinrauchen. Man kommt an die Zielgruppe wieder ganz schwer heran, weil dieses Heroinrauchen passiert nicht im öffentlichen Raum, das passiert sonst nirgends, sondern eher im privaten Raum, im geschlossenen Raum. Die Utensilien sind leicht wegnehmbar, man kriegt es nicht mit. Es ist aber jetzt, was die Problematik nämlich des Heroinkonsums betrifft, ist es eigentlich die Applikationsform nicht sehr ausschlaggebend, ja, beim Verhalten und beim eben auch dann der entwickelnden Suchterkrankung. Also das ist sicher ein Trend, den wir kennen, den wir gerade sehen. Und was es schon noch gibt, das merkt man über Jacket, synthetische Cannabinoide, die über das Darknet bezogen werden, die halt eine massiv höhere Wirkung auf den Körper haben, als das beispielsweise THC, das in den normal angebauten, daraus extrahierten Substanzen passiert. Und das macht auch Sorge. Also das ist schon merkbar.
Im Hinblick jetzt auf Psychoseentwicklung.
Genau, also da ist erstens Psychoseentwicklung, zweitens aber auch irgendwie, da geht es auch um ganz schnelle körperliche Auswirkungen. Das hat teilweise so hohe Konzentrationen, dass es zu massiven Erhöhungen der Herzfrequenz kommt, ja, dass es doch zu Erbrechen kommt, etc. Das sind alles Dinge, das ist
also wirklich akute gefährlich. Intoxikationen.
Die akute sind, Intoxikationen, ja. Genau. Und das muss man sich halt sehr genau anschauen. Das sind momentan Trends, die wir erkennen können.
Aber das ist so High-Risk-Consumption.
Ja, ja, ist es.
Und da ist es ganz schwer ranzukommen.
Genau. Und dann die ist halt momentan wirklich schwer ranzukommen.
Kommen wir vielleicht noch auf eine Therapie- oder Behandlungsform, die schon sehr tradiert ist in Österreich und ich denke auch mit Fug und Recht, und zwar ist das aus meiner Sicht die Substitution. Zu Beginn, doch eine längere Zeit lang, war das ja so, dass die Substitution in Österreich immer sehr heftig diskutiert worden ist. Also wenn ich da so 20, 25 Jahre zurückdenke, wo viele dann gesagt haben, ja, das ist ja eigentlich eine Suchtmittelweitergabe und gar keine Form von Therapie. Auf der anderen Seite habe ich das selbst auch erlebt, ich habe selber eine Zeit lang auf der Drogenabteilung bei uns gearbeitet. Da gibt es dann halt auch Drogenabhängige, die sind 60 plus und körperlich recht gut benannt und das einfach auch deswegen, weil sie gut eingestellt sind auf ein Substitutionsmittel und einfach überlebt haben, während früher ohne Substitution ich schon das Gefühl gehabt habe, da sind viele, haben die Therapie gar nicht so in Anspruch genommen. Und wir wissen das ja, wenn ich jetzt, das soll man nicht machen, Substanzen miteinander zu vergleichen, aber wenn ich mir das anschaue, von den Opiatkonsumenten, glaube ich, haben wir so in Österreich und auch in Wien 80% in Behandlung, also eine sehr gute Compliance oder Erreichbarkeit. Im Alkoholbereich würde man uns das wünschen, da glaube ich, sind wir eher im einstelligen Bereich unterwegs. Das heißt, das spricht eigentlich alles für die Substitution. Wie siehst du das?
habe ich zuvor nicht erwähnt, aber sicher auch einer der Meilensteine, ja, dass wir erstens in Österreich so ein ausgeprägtes Substitutionssystem haben, das gesetzlich meiner Meinung nach wirklich sehr gut geregelt ist. Dass es aber auch die freie Wahl der Substanz gibt. Und das ist jetzt ganz was Wichtiges. Und da ist sicher Wien wieder eher ein Vorreiter. Warum? Es wird jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern in Wien sehr, sehr häufig mit sogenannten retardierten Morphinen substituiert. Das bedeutet aber, dass es mit ein Garant, dass wir eine sehr hohe Verweildauer der Menschen in der Substitutionstherapie haben. Und dass eben auch die Compliance eine sehr gute ist. Warum? Weil diese Substanzen, was die Nebenwirkungen betrifft, eigentlich sehr nebenwirkungsarm ist. Im Unterschied beispielsweise zu anderen Substitutionsmitteln wie Methadon, wo einfach bei einer längeren Behandlung mit diesem Medikament einfach optisch erkennbar ist, ja, dass diese Person diese Substanz oder mit dem Medikament substituiert wird. Das ist einmal ein Punkt, der wirklich ganz entscheidend ist bei der Substitutionstherapie. Wichtig ist jetzt auch, den nächsten Schritt zu gehen. Da hat uns, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat, die Pandemie ein bisschen geholfen. Natürlich gibt es die immer noch, die sagen, Substitutionstherapie ist nichts anderes wie halt irgendwie das Dealen in der Apotheke. Ja. Ist natürlich aus der Fachlichkeit ein völliger Schwachsinn. Das wird man bei keinem Diabetiker, bei keiner Diabetikerin sagen, die mindestens genauso abhängig ist von dem Medikament wie wir andere auch. Also da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber bis vor der Pandemie war es ja noch üblich, dass der Patient, die Patientin substituiert war, nicht nur zum Arzt gehen hat müssen, sie das verschreiben und dann in der Apotheke abholen, sondern noch den Zwischenstep machen musste, zum Amtsarzt, der Amtsärztin zu gehen, um dieses Rezept, man nennt das, vidieren zu lassen. In der Pandemie, kann man sich vorstellen, haben wir das auf großes Wirken von Wien mit dem Gesundheitsministerium relativ schnell eine gesetzliche Änderung diesbezüglich bewirkt. Und das hat auch bewirkt, dass wir uns statistisch angeschaut haben, was ist denn jetzt passiert? Und das Schöne ist, dass man sagen kann, es ist gar nichts passiert. Ja? Also der Handel mit den Substitutionsmitteln ist nicht eklatant angestiegen. Es waren jetzt auch nicht, wir haben nicht andere Problematiken entwickelt. Und das führt wieder dazu, dass wir jetzt einen sehr intensiven Diskurs haben mit dem Gesundheitsministerium und mit dem Bund, dass der gesamte Bereich der Substitution genauso digitalisiert wird, wie das bei jedem anderen, bei jeder anderen auch schon ist. Ich gehe mit meiner E-Card zu meinem Arzt, mein Arzt verschreibt mir was, ich gehe mit der E-Card in die Apotheke und schaue mir dort und kriege dort mein Medikament. Dass es bei den Substitutionsmitteln in dem Fall, weil es halt Suchtgifte sind, tatsächlich auch einen amtsärztlichen Zwischenstep braucht, das stelle ich nicht in Abrede. Ich glaube auch, dass das notwendig und sinnvoll ist. Der Punkt ist nur der kann auch digital passieren. Der muss nicht, und zwar, das kann die Ausnahme sein, aber der muss nicht in der Regel einfach mit Personenanwesenheit sein. An dem arbeiten wir gerade, das versuchen wir dorthin gerade weiterzuentwickeln. Ich bin da relativ guter Dinge. Wiewohl es natürlich immer wieder diese Gegner gibt, die sagen, nein, und der Amtsarzt muss die alle persönlich sehen, etc. Da hilft uns ein bisschen die Macht des Faktischen. Es will halt niemand mehr Amtsarzt und Amtsärztin werden, daher gibt es keine mehr. Daher wird das, glaube ich, auch so ein bisschen die Macht des Faktischen in die Richtung der Entstigmatisierung wirken.
Mhm. Ja, wir kommen eh schon langsam Richtung Ende des Interviews. Jetzt haben wir gerade über Substanzen gesprochen, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über die Behandlungsformen, die unterschiedlichen reden. Also, du hast es eh vorher schon angesprochen, da gibt es die Ambulante, dann die teilstationäre oder ganztägige Ambulante.
Tagesklinische, ja.
Tagesklinische und dann die stationäre. Wie siehst du da das Verhältnis, für welche Zielgruppe was kann man das so ganz grob ein bisschen?
Nein, kann man, glaube ich, nicht, weil es sehr individuell ist. Ja. Das ist sehr individuell nach dem Krankheitsverlauf in der Vergangenheit, aber auch nach der aktuellen Krankheitsausprägung etc. etc. Ich denke, es muss ausreichend von allen Angeboten geben, wiewohl natürlich das Paradigma immer gelten soll, ambulant war tagesklinisch vor stationär, weil ein stationärer Aufenthalt immer bedeutet für eine Person, dass sie grundsätzlich aus dem restlichen Lebenszusammenhang genommen wird. So, jetzt wissen wir, dass es speziell im Bereich der schweren Suchterkrankung sehr wohl manchmal einen Sinn macht, Menschen aus einem gewohnten Alltag oder einem gewohnten Lebenszusammenhang rauszunehmen. Und daher braucht es auch diese stationären Angebote weiterhin und es gibt überhaupt keinen Grund, die nicht mehr zu machen. Aber das Paradigma zu sagen, jede Person, die eine Suchterkrankung im Bereich illegale Substanzen hat, muss einmal grundsätzlich 12 Monate irgendwo aufs Land geschickt werden und dort auf einem Bauernhof leben. Dieses Paradigma hat sich halt überholt, ja, und ist jetzt auch nicht mehr State of the Art der Behandlung. Daher versuchen wir auch die Angebote, die wir finanzieren, dementsprechend zu adaptieren und sich das anzuschauen. Das ist es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Mhm. Entscheidend ist auch, dass die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Behandlungssettings möglichst nahtlos sind. also auch aus der Psychiatrie heraus insgesamt gesagt, wenn jemand so krank ist, dass er einen stationären Aufenthalt braucht, ja, aufgrund der psychischen Erkrankung, inklusive Suchterkrankung, halte ich es für fast ausgeschlossen, dass man sagt, okay, der stationäre Aufenthalt endet und damit endet die Behandlung. Das kann nicht sein, sondern da muss es nachher in jedem Fall eine weitere Behandlung im ambulanten Setting geben. Und ich sage bewusst weitere Behandlung und nicht Nachbehandlung und Vorbehandlung, weil das Stationäre immer so in den Mittelpunkt stellt. Wir wissen overall für alle psychischen Erkrankungen, bei allen Diagnosen, dass in Wien, also jetzt, wenn man so auf sich ausrechnet, von jenen, die stationär einen Aufenthalt haben, sind das immer 4 Wochen im Jahr. Die anderen 11 Monate ist das nicht. Also das sagt auch ein bisschen was über das Verhältnis aus, ja, wie die Menschen leben und wie sie daher auch zu behandeln sind. So viel zu dem Thema der unterschiedlichen Settings. Mhm.
Ich meine, wir zwei kennen uns ja so ein erstes Mal getroffen, haben wir uns im Bereich der beruflichen Reintegration, ist auch schon ein paar Jährchen her. Deswegen weiß ich ja, dass dir gerade die berufliche Reintegration schon immer ganz, du kommst ja eigentlich aus dem Bereich, ganz was Wichtiges und was Zentrales ist. Welchen Faktor hat denn Arbeit und Beschäftigung als Therapeutikum und wo spiegelt sich denn das jetzt wieder auch in den Plänen der Stadt Wien?
Naja, ich bin davon überzeugt oder wir sind davon überzeugt, dass das einer der wichtigsten Dinge, die wir Menschen in unserer Gesellschaft, so wie wir momentan leben, ist eben Arbeit, soweit es eine Arbeit ist, die man gern macht und die häufig sinnstiftend für einen selber ist. Das muss ja jede und jeder für sich selber definieren. Daher kann es auch nicht sein, wenn ich eine doch sehr schwerwiegende Erkrankung habe, dass dieser Aspekt völlig außen vor gelassen wird. Und dieses zum Glück in Wien haben wir die Möglichkeit bekommen, sowohl im Bereich Alkohol, aber auch wie im Bereich illegale Substanzen tatsächlich gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice und mit dem Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds Systeme zu etablieren, wo arbeitsmarktpolitische Maßnahme plus einer gesundheitsbezogenen Maßnahme, also einer Behandlung, auch parallel laufen können oder abgestimmt aufeinander laufen können. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es ist wichtig, dass wenn jemand sich aufgrund einer Erkrankung behandeln lässt, eben einer Suchterkrankung in dem Fall oder einer anderen psychischen Erkrankung, dass der Aspekt der Beschäftigung auch gegangen wird. Wiewohl, und das betrifft jetzt weniger Suchterkrankungen, eigentlich gar nicht oder selten, sagen wir so, wenn es nur ausschließlich Suchterkrankungen sind, hauptsächlich schwere psychische Erkrankungen, wir als Gesellschaft auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es Menschen gibt, die so krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten werden. Das ist was, an dem arbeiten wir noch, weil das will natürlich niemand hören und da sind auch die Systeme nicht drauf aufgebaut. Also weder das der Pensionsversicherungsanstalt noch das des Arbeitsmarktservice, das ist auch nicht das Ziel dort, ja, das zu machen. Ich bin der Meinung, es braucht einen ehrlichen und realen Diskurs darüber, dass es bestimmte Zielgruppen geben wird, wo das so ist und wo wir als Gesellschaft eigentlich verpflichtet sind zu schauen, wie können die Menschen nicht nur gut gesundheitlich versorgt sein, sondern wie können sie auch eine Form in irgendeiner Form der Beschäftigung nachgehen, die für sie sinnstiftend ist und wo sie gut leben können. Ja. Also das sind so, glaube ich, die großen Zusammenhänge.
Ja, dann kommen wir schon zur allerletzten Frage. Das ist so die Wünsch-dir-was-Frage. Was wünscht sich denn der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien so für die nächsten 50 Jahre? Jetzt mal ein bisschen zurückgesehen in die Vergangenheit und jetzt vielleicht so ein kleiner Ausblick in die Zukunft.
Dass das System des Sucht- und Drogenhilfenetzwerks in Wien und dass es auch dank des oder zum Großteil auch dank des Anton-Brocksch-Instituts weiter so innovativ ist und auf die Dinge eingeht, die momentan notwendig sind. Also mein Job oder unser Job ist es einfach, das zu erkennen und zu schauen, dass wir das Geld dafür zur Verfügung stellen, vielleicht auch die qualitätssichernden Maßnahmen dahinter, die Dokumentation. Aber tatsächlich an der Patientin, am Patienten sind jene Einrichtungen wie das Anton-Brocksch-Institut eben, die dort die Leistungen erbringen. Ja. Und daher kommt, von dort soll auch die Innovation kommen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und ganz entscheidend, dass wir das schaffen, in den nächsten 50 Jahren weiter so innovativ zu sein. Nicht umsonst werden wir von Städten wie Hamburg beispielsweise eingeladen, wo wir unsere Systeme dort präsentieren sollen, weil die dort auch machen wollen. Und da ist einer der Hauptpunkte, der immer wieder kommt, dass wir in Wien sehr schnell auf Veränderungen reagieren und auch reagieren können. Das ist einerseits eben der Innovation der Leistungserbringerin geschuldet, aber auch dem offenen Ohr der Wiener Stadtpolitik, das sei auch nicht verhehlt. Ja. Denn in dem Fall ist es so, natürlich muss das dann auch finanziert werden. Und zum weitaus überwiegenden Anteil wird das immer noch von der Stadt Wien finanziert.
Das heißt, Flexibilität, Anpassung an die unterschiedlichsten Bedingungen, die letztlich auch die Betroffenen mit sich bringen, was letztlich die Umweltfaktoren mit sich bringen. Und hier ein schnellmögliches Reagieren.
Genau.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview und wünsche alles weiter und weiter so viel Energie und Elan wie bisher.
Sehr gerne. Herzlichen Dank auch und alles Gute nochmals ans Anton-Brogsch-Institut.
Herzlichen Dank.